WDR 5. Leonardo. Wissenschaft und mehr.
Heute mit Steffi Klaus. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Nur gucken bzw. hören, bloß nicht anfassen. Das gilt auch für Drohnen, zumindest wenn sie einem zu nahe kommen. So ein Ding, so eine Kameradrohne, hat den schönen Latino-Popstar Enrique Iglesias kürzlich auf einem seiner Konzerte an der Hand verletzt, weil er beim Tanzen mit den Fingern in die Propeller gekommen ist. Aber dieser Drohnenunfall, so tragisch er ist, ist nur ein boulevardesker Nebenschauplatz, wenn wir heute am WDR5-Thementag über Drohnen ein bisschen mehr als sonst in die Luft gucken. In dieser Stunde gucken wir unter anderem mal, was wir in Zukunft noch alles von den bemannten Flugobjekten erwarten können. Zum Beispiel, wie Drohnen künftig das Leben von Nashörnern in der Savanne retten könnten. Ein Forscherteam aus den Niederlanden arbeitet da gerade an einem spannenden Projekt, um brutale Wilderer zu überlisten. Aber es könnte ja sein, dass sie irgendwann mal von dieser vollen Drohnung genug haben und es sie auf eine einsame Insel verschlägt, ohne Strom, ohne Batterien. Und dann werden sie froh sein, wenn sie bei Leonardo schon mal eine Schütteltaschenlampe gewonnen haben. Heute haben sie wieder die Gelegenheit dazu.
Die kleine Anfrage zum Mitspielen. Rufen Sie jetzt an. Kostenfrei unter 0800 5678 3x5.
Das ist sie, die Telefonnummer zum Mitspielen. Ich sage sie gerne nochmal 0800 5678 3x5. Bei den Abiturklausuren allerdings kann die Schütteltaschenlampe nicht helfen, braucht sie auch nicht, denn viele Abiturienten scheinen auch so echte Leuchten zu sein. Und während die gerade nach den Abi-Prüfungen das schöne Wetter genießen können, müssen sich mal andere den Kopf über das Abitur zerbrechen. In Berlin tagen gerade die Kultusminister der Länder und da geht es unter anderem um die Fragen, wie gerecht ist das deutsche Abitur eigentlich? Wie vergleichbar ist es? In jedem Fall scheint es aktuell Handlungsbedarf zu geben. Mein Kollege Mathis Dierkes ist im Studio. Was genau läuft denn im Moment falsch?
Tja, das größte Problem ist wohl, dass es nicht ein deutsches Abitur gibt, sondern gleich 16. Das heißt, in jedem Bundesland gibt es andere Aufgaben, da gibt es andere Abläufe. Und trotzdem gibt es ja am Ende für jeden deutschen Abiturienten eine Abiturnote, die überall gleich zählt, gleich viel zählt. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt auf einen Studienplatz an einer Uni bewerben möchte, dann heißt es, diese Note kann darüber entscheiden, ob ich dann diesen Studienplatz auch bekomme. Und das ist dann egal, ob ich aus Nordrhein-Westfalen oder aus Thüringen komme. Und diese Ungerechtigkeit, die wollen die Kultusminister jetzt angehen, zumindest ein bisschen.
Das klingt so ein bisschen nach Handbremse. Ein einheitliches Abitur werden Sie also nicht beschließen?
Nee, das ist auch gar nicht das Ziel. Man will das eher, ich sag mal, in kleinen Schritten lösen. Das heißt, die ersten Schritte sind ja auch schon mal gemacht worden. Seit ein paar Jahren haben schon 6 Länder gemeinsame Aufgaben für ein paar Fächer verabschiedet und greifen da auch drauf zurück. Das sind Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein. Ja, und jetzt soll es noch mal ein Stück in diese Richtung gehen. Das heißt, konkret will man eben einen Pool mit gemeinsamen Abituraufgaben erstellen und aus dem sollen sich dann alle Länder bedienen können, allerdings erst ab 2017, also in 2 Jahren soll man sich daraus bedienen können. Das klingt erstmal schon fast nach einer ziemlich großen Veränderung, allerdings muss man dazu sagen, dass dieser Pool wiederum freiwillig ist, also die Länder müssen sich nicht daraus bedienen, also dann doch wieder nur ein kleiner Schritt.
Aber wenn die Aufgaben in den Ländern bisher so unterschiedlich sind, ist das denn dann bei den Abschlussnoten genauso?
Ein klares Ja, und da gibt es auch erhebliche Unterschiede. Das zeigen die Zahlen, sogar die eigenen Zahlen, die die Kultusministerkonferenz erhebt und dann auch vorlegt. Also ganz vorne bei diesen Einser-Abis ist tatsächlich Thüringen. Mehr als jeder dritte Abiturient in Thüringen schließt dort mit einer Top-Note, das heißt 1,0 bis 1,9 ab. Dann kommt erstmal sehr lange nichts. Und am anderen Ende der Liste steht Niedersachsen. Da bekommt nur knapp jeder siebte Abiturient so eine 1, Abschlussnote. Also da gibt es in der Benotung schon Riesenunterschiede zwischen den Ländern.
Sind denn die Aufgaben in Thüringen so viel leichter als in Niedersachsen oder wie kommt das?
Es wäre schön, wenn man das so leicht sagen könnte, aber die zuständige Bildungsministerin in Thüringen, die heißt Birgit Klaubert, die sieht das natürlich nicht so, dass die Aufgaben viel leichter sind in Thüringen. Sie sagt, unser Schulsystem in Thüringen, das setzt von Anfang bis Ende auf Leistung, also von der ersten Klasse bis zum Abitur. Und das zeigt sich ihrer Meinung nach dann auch in den vielen guten Noten. Eine andere Meinung hat dann wiederum der Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, also das ist die Organisation, in der die Lehrer organisiert sind. Der Mann heißt Heinz-Peter Meidinger und der spricht davon, dass ein gutes Abitur in Deutschland doch zu sehr unterschiedlichen Preisen vergeben wird, wie er das nennt. Was also heißt, in einem Land muss man deutlich mehr dafür tun als in einem anderen. Und Heinz-Peter Meidinger sagt auch noch was anderes, nämlich nicht nur, dass die Unterschiede zwischen den Ländern zu groß sind, seiner Meinung nach, sondern auch, dass Einsernoten insgesamt zu oft vergeben werden. ja, da gibt es auch Zahlen, die diesen Eindruck ein bisschen bestätigen. Anfang des Jahrtausends hatten wir noch 30% aller Abiturienten, die so eine sehr gute Note bekommen haben. Mittlerweile sind es schon über 40%.
Werden denn die vielen Einser auch als Problem angesehen, an das die Kultusminister ran wollen?
Naja, die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, das ist Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurt, die wurde natürlich auch schon ein paar Mal jetzt mit dieser Frage konfrontiert, aber sie sagt ganz klar, sie will nicht wirklich was wissen von zu vielen Einsern im Abi. Sie begründet diesen Anstieg, den es da ja offensichtlich gibt, damit, dass Schüler heute einfach ihrer Meinung nach besser sind als früher, auch sehr viel mehr tun, sicher auch mehr gefördert werden, also von Lehrern und auch von Eltern, und es deshalb eben bessere Noten gibt als früher. Aber auch dazu gibt es sicher unter den Kultusministerkollegen nochmal unterschiedliche Meinungen. Zusammen stehen sie also insgesamt vor diesem großen Problem, dass sie eigentlich erstmal ihre eigenen Aufgaben, die sie jeweils in den Ländern haben, ihre eigenen Abituraufgaben möglichst behalten wollen, dass ihre Schüler natürlich dabei besonders gut abschneiden. Aber die Ungerechtigkeit mit den Abinoten, die war schon vor ein paar Jahren ein größeres Thema, deswegen ist man das angegangen. Die wird jetzt ein immer größeres Thema. Ja, mal sehen, was sich durch diesen gemeinsamen Aufgabenpool, der dann wohl jetzt heute und morgen da diskutiert wird, verändert. Das wird interessant. Wir schauen dann nochmal in 2 Jahren drauf, wenn es die ersten Ergebnisse gibt.
Abitur ist in Deutschland offenbar nicht gleich Abitur. Darüber und wie man das Abi künftig gerechter gestalten könnte, diskutieren und beraten gerade die Kultusminister der Länder in Berlin. Leonardo-Reporter Mathis Dierkes hatte die aktuellen Informationen dazu. Herzlichen Dank dafür. Zurück bei Leonardo, Wissenschaft und mehr. Die Dinosaurier wollen einfach nicht aussterben. Dank der Macher von Jurassic Park und jetzt wieder aktuell Jurassic World. Ab heute läuft der 4. Teil des Saurier-Spektakels in den Kinos. Und es ist ein bisschen so wie kennst du einen, kennst du alle. An der Geschichte hat sich nicht viel verändert. Geklonte Dinos sollen in einer Art Wildtier-Freizeitpark von Besuchern bestaunt werden. Und natürlich geht wieder ordentlich was schief. Die Dinos brechen aus und dürfen sich endlich mal so richtig satt fressen. Soweit zu den Kinofakten. Uns interessiert aber an dieser Stelle, wie realistisch das überhaupt ist, die Dinos wieder zum Leben zu erwecken. Jan Friese aus der WDR 5 Wissenschaftsredaktion. Wie stehen denn die Chancen, so ein paar Dinos zu klonen?
Nahe null, muss man sagen. Oh. Das Hauptproblem ist einfach, wir haben zwar schicke und imposante Dinoskelette überall in den Naturkundemuseen dieser Welt, wir haben aber kein genetisches Erbgut, keine DNA, nicht den Bauplan der Dinosaurier. Und ohne diese Erbinformation, da wird aus dem Klon mit den Dinosauriern nichts.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich darüber froh oder traurig sein soll, aber in Jurassic Park, da ging das doch. Da haben die das doch auch hingekriegt und sind irgendwann an die DNA rangekommen.
Ja, richtig. Im allerersten Jurassic Park-Film Anfang der 90er, da hat man sich eines ganz einfachen Tricks bedient, der damals auch ganz real schien. Nämlich die Filmgentechniker, die haben ganz lange Bernstein durchsucht, weil im Bernstein finden sich ja immer mal wieder eingeschlossene Insekten. Also hat man sich gesagt, man sucht einfach so lange, bis man so einen Bernsteinbrocken findet, in dem uralte Mücken oder Moskitos gefangen sind. Und Mücken und Moskitos, die stechen, die saugen Blut und haben das ja vielleicht auch mal bei den Dinosauriern getan. Sprich, man findet so einen Brocken mit einer Mücke drin, die Blut gesaugt hat, nimmt die Mücke, zieht ihr das Blut raus, hat das Dino-Blut, damit auch die Dino-DNA, und schon hatten die Jurassic Park-Gentechniker alles, was sie wollten. Brontosaurier, T-Rexe, Velociraptoren, jeden Dino, den man sich nur denken kann.
Auf den ersten Blick klingt das für mich gar nicht so abwegig. Sie allerdings, die klingen so, als ob sie das für wenig realistisch halten.
Ja, es ist halt einfach, es ist eine nette Filmidee, mehr aber auch nicht. Denn das Problem ist einfach, man hat weltweit bisher nur ganz wenige Bernsteine gefunden, in denen überhaupt so ein blutsaugendes Insekt gesteckt hat. Und man muss sich auch sagen, diese Stechmücke oder der Moskito, der hätte direkt nach seinem Mal ja vom Bernstein, also vom Baumharz, umschlossen werden müssen. Und das Problem ist auch noch, es ist bisher nie nachweislich geglückt, überhaupt aus einem Bernsteininsekt irgendeine DNA zu isolieren, geschweige denn Dino-DNA. Und selbst wenn man sich mal anguckt, auch bei den Knochen ist das gleiche Problem. Die haben zwar noch ihre Struktur, man sieht den Knochen, aber da drin ist keine DNA mehr von den Viechern.
Aber es gab doch mal diese Geschichte, dass prähistorische DNA aus einem Bernsteininsekt isoliert wurde.
Ja, das ist richtig. Das ist eine Studie von Anfang der 90er Jahre. Da haben die Wissenschaftler behauptet, DNA aus einem 130 Millionen Jahre alten Insekt isoliert zu haben. Diese Geschichte hat damals übrigens auch der Autor von Jurassic Park, Michael Crichton, gelesen und ist so erst überhaupt auf die Idee zu seinem Film und zu seinem Buch gekommen. Das Problem ist einfach, in den Jahren danach haben sich jede Menge Zweifel an dieser Studie gehäuft. Die isolierte DNA, die war nicht klar zuzuordnen, und es ist inzwischen relativ relativ wahrscheinlich, dass es sich um eine Verunreinigung gehandelt hat, dass die DNA von Bakterien stammte oder sogar von einem Labormitarbeiter, dass da wahrscheinlich eher unsauber gearbeitet wurde, denn andere Experimente mit Bernstein und mit Insekten, selbst mit relativ jungen Bernsteinfunden, die konnten auch keine DNA finden. Man muss auch sagen, DNA hält halt nicht unbegrenzt, die zerfällt über die Zeit in immer kleinere Bruchstücke, die hatten Mindesthaltbarkeitsdatum.
Aber man könnte sich doch aus diesen Bruchstücken vielleicht wieder was zusammenpuzzeln. Sie merken, ich gebe nicht so richtig auf.
Ja, wären das nicht nur ein paar große Bruchstücke, wäre das nicht so schlimm. Aber bei den ganz kleinen, da wird es einfach schwierig. Wenn wir uns die DNA, diesen Bauplan, als großes, dickes Buch vorstellen, muss man sagen, nach ein paar Jahren ist das so zerfleddert, ne, dass man nur noch einzelne Seiten findet. Nach ein paar Jahrtausenden oder Hunderttausenden hat man dann hinterher nur noch einzelne Sätze oder nur einzelne Wörter oder sogar nur einen einzelnen Buchstaben. So zerhackt gestückt wird die DNA, also das sind wirklich winzige Fätzchen und daraus kann man nicht wieder ein ganzes Tier klonen. Und man muss auch sagen, die Dinos, die sind seit 65 Millionen Jahren weg, von denen findet man einfach keine DNA mehr. Von anderen DNA, die man gefunden hat, die sind 800.000 Jahre alt. Älteres haben wir bisher nicht gefunden.
Na gut, dann bestaunen wir die Dinos also weiterhin nur im Kino. Ab heute Jurassic World in den Kinos, der vierte Teil des Spektakels, das Anfang der 90er seinen Anfang nahm. Mein Kollege Jan Friese hält es für sehr unwahrscheinlich, dass Dinos auch irgendwann mal im echten Leben geklont werden könnten. Dankeschön. Früher haben sich die Kinder ferngesteuerte Autos oder Hubschrauber zu Weihnachten gewünscht. Bei uns stand auf dem letzten Wunschzettel des Sohnemannes eine kleine Drohne. Warum denn auch nicht? Schließlich sind diese unbemannten Flugkörper auch aus vielen Bereichen im Erwachsenenleben nicht mehr wegzudenken. Mit Drohnen werden Kriege geführt, aber mit ihnen werden auch Verbrecher und Terroristen gesucht und sie helfen bei der Katastrophenhilfe oder auch beim Umwelt- und Tierschutz. Forscher aus den Niederlanden arbeiten gerade an einer Drohne, die vielen Nashörnern in der Savanne das Leben retten könnte. Etwa 1000 Tiere werden im Jahr von Wilderern auf brutalste Weise abgeschlachtet und ihrer Hörner beraubt. Für ein Kilo Rhinoceroshorn werden in China bis zu 50.000 Euro gezahlt, weil man in der chinesischen Medizin an die heilende und belebende Wirkung des Rhinohorns glaubt. Die Wildhüter, die versuchen, diese Jagd zu unterbinden, aber das ist gar nicht so einfach, denn die riesigen Tiere leben auch in riesigen Revieren, die nur ganz schwer zu überblicken sind. Die Drohne der niederländischen Forscher, die soll nun die Savanne von oben überwachen und Verdächtiges sofort an die Wildhüter senden. Frank Rotelüschen stellt die Rhino-Drohne vor.
In den letzten 8 Jahren hat die Wilderei enorm zugenommen. 2014 waren es rund 1000 Nashörner, die gewildert wurden. Damit kommen wir an einen Punkt, wo mehr Tiere getötet als geboren werden.
Bradley Schroeder ist Chef des Kololo-Wildparks in Südafrika. Etwa 100 Nashörner leben auf einem Gebiet so groß wie die Stadt Köln. Schroeder sorgt sich um den Fortbestand der mächtigen Tiere. Die Wilderei, sagt er, wird immer mehr zum organisierten Geschäft mit mafiösen Strukturen. Allzu oft haben Schroeders Wildhüter das Nachsehen und können weder die Tat verhindern, noch die Wilderer schnappen, sondern nur noch das Corpus Delicti sichern, ein qualvoll verendetes Rhinoceros mit abgesägtem Horn. Unterstützung für Nashorn und Wildhüter soll nun aus den Niederlanden kommen, von einem Team aus Studierenden und Nachwuchsforschern der Universitäten Delft und Amsterdam.
Nashörner haben große Reviere und wir haben überlegt, wie wir den Wildhütern helfen können, diese Reviere möglichst gut im Blick zu haben. Die Lösung ist ein kleines unbemanntes Flugzeug, das vom Himmel aus die Tiere erkennt, aber auch andere Objekte identifiziert, zum Beispiel Autos und Menschen.
Sagt Kamil Verskoor, Informatikstudent der Uni Amsterdam.
Die Drohne ist 1,5 Meter groß mit Tragflächen aus Styropor. Angetrieben wird sie von 2 Elektropropellern. Der Akku hält nur 1/2 Stunde, aber es wäre kein Problem, das zu verdoppeln. Die Drohne fliegt etwa 60 km/h schnell und bis zu 125 Meter hoch. Gesteuert wird sie von einem Autopiloten mit GPS. Eine Kamera an Bord macht Luftbilder und die werden dann per Funk an einen Laptop geschickt.
Auf dem Laptop läuft eine spezielle Software. Sie soll automatisch die Nashörner erkennen, aber auch andere Objekte, zum Beispiel Autos von Wilderern. Der Vorteil: Nicht der Wildhüter muss jedes Foto auf dem Bildschirm mühsam durchmustern, sondern die Software markiert automatisch die Tiere oder aber verdächtige Objekte.
Das System erweitert das Sichtfeld des Wildhüters. Der hält einfach einen Tablet-Computer in den Händen und gibt den Kurs ein. Dann startet er die Drohne und kann sich einen Überblick über seine Umgebung verschaffen. Kann zum Beispiel nachschauen, wo die Tiere gerade sind. Wichtig dabei, die Drohne fliegt vollautomatisch. Der Wildhüter braucht keinerlei Erfahrung als Modellflugzeugpilot.
Okay, ready?
Ja.
Die Generalprobe, ob das System funktioniert, startete im November. Verscore und sein Team flogen für 2 Wochen nach Südafrika, um ihren ersten Prototypen im Kololo Wildpark zu testen.
Das Ergebnis? Im Prinzip ist unser System in der Lage, die Nashörner in der offenen Savanne automatisch zu erkennen. Mehrere Wildparks sind schon an unserem Konzept interessiert. Sie haben gesagt, sie würden in die Technik investieren und das System kaufen.
Maximal 10.000 Euro soll die Drohne kosten. Schon nächstes Jahr soll ein erstes Exemplar die Ranger in Südafrika unterstützen. Bis dahin haben die Forscher aber noch einiges zu tun. Sie müssen die Technik verfeinern und dafür sorgen, dass die Software wirklich jedes Nashorn erkennt und zum Beispiel nicht mit einem umgestürzten Baumstamm verwechselt. Das nötige Geld kommt von Sponsoren. Außerdem sammeln die Experten im Internet Spenden. Auf ihrer Webseite haben sie eine Crowdfunding-Initiative gestartet. Denn die Holländer haben ehrgeizige Pläne. Langfristig soll die Drohne nicht nur als verlängertes Auge des Wildhüters dienen, sondern als autonomes Überwachungssystem.
Das wäre ein System, bei dem mehrere Drohnen kontinuierlich über einem Wildpark kreisen. Für den Krüger Nationalpark etwa, der so groß ist wie Rheinland-Pfalz, würde man 250 Drohnen brauchen, um den Park vollständig zu überwachen.
Dafür aber bräuchte es eine aufwendigere Technik. Drohnen mit viel mehr Reichweite und Wärmebildkameras, die das Geschehen bei Nacht beobachten. Wildparkchef Bradley Schroeder jedenfalls gibt sich optimistisch. Er setzt große Hoffnungen auf die Luftunterstützung aus den Niederlanden.
Ein Auge oben am Himmel wäre fantastisch. Damit könnten wir ein wesentlich größeres Gelände überblicken. Unser Park hat 40.000 Hektar und für ein paar Menschen ist es schwierig, das alles zu überblicken. Eine Technologie, die uns aus der Luft berichtet, was da unten gerade los ist und uns dadurch in die Lage versetzt, rechtzeitig zu reagieren, wäre von unschätzbarem Wert.
Nicht mehr nur Zukunftsmusik. Die Drohne, die die Nashörner vor den Wilderern in der Savanne schützen könnte, das verlängerte Auge der Wildhüter, aber vielleicht auch schon bald ein autonomes Überwachungssystem. Aber noch handelt keine dieser Drohnen von sich aus. Um per Drohne Menschenmassen zu überwachen, Großbrände zu kontrollieren oder auch Terroristen auszuschalten, wie es das US-Militär zum Beispiel in Pakistan tut, werden Menschen benötigt, die diese Drohnen steuern. Noch. Aber die werden bald vielleicht auch nicht mehr gebraucht, denn schon heute können Drohnen ziemlich selbstständig agieren. Und das nicht nur alleine, sondern auch als Gruppe im Schwarm. WDR5-Leonardo-Reporter Johannes Döbbel wagt einen Blick auf den aktuellen Stand der Drohnenforschung und in eine vielleicht schon nähere Zukunft, als uns lieb ist.
Deutschland, Juni 2035. Eigentlich ist es ein schöner, sonniger Sommertag. Doch immer wieder verdunkelt sich der Himmel für einen Moment, wenn sie kommen. Wenn wieder ein ganzer Schwarm über die Stadt hinwegzieht. Manchmal sind es nur ein paar Dutzend, manchmal hunderte kleiner Drohnen. Sie transportieren unsere Pakete, überwachen den Straßenverkehr und führen Schadstoffmessungen durch oder fliegen zu einem Großbrand, um die Feuerwehr aus der Luft zu unterstützen. Aber tausende von Drohnen schweben durch den Alltag, ganz selbstständig, autonom. Niemand steuert sie. Die Drohnen wissen selbst, wie und auf welchem Weg sie ihre Aufgabe am besten erfüllen.
Noch ist das Zukunftsmusik, aber deren Klänge sind schon heute zu hören. Schon jetzt gibt es Drohnen und Drohnenschwärme, die mehr oder weniger ohne menschlichen Vorgesetzten auskommen. Bei vielen von uns liegen die Faszination und der Grusel vor Maschinen, die sich gegen uns wenden, eng beieinander.
Die Drohnen machen dann genau das, was wir ihnen programmiert haben. Also, dass die sich verselbstständigen, ist etwas, was in naher Zukunft nicht passieren wird.
Das ist Angela Schöllig, Assistenzprofessorin an der University of Toronto in Kanada. Drohnen und Drohnenschwärme sind ihr Spezialgebiet. Das Horrorszenario von außer Kontrolle geratenen Minifliegern hält sie für sehr unwahrscheinlich. Angela Schöllig sieht eher die Chancen, die solche Schwärme mit sich bringen können.
In der Forschung arbeiten wir dahin, dass mehrere Drohnen zusammen koordiniert fliegen und komplexere Aufgaben zusammen lösen und ihre Bewegungen koordinieren. Und wenn ein Computer eben so eine Drohne steuert und nicht ein Mensch, dann ist es wesentlich zuverlässiger und die Steuerung ist wesentlich genauer und akkurater.
Drohnen können so selbst auf engstem Raum fliegen, ohne dass ein unachtsamer Pilot sie anecken lässt oder andere Fehler begeht. Wie die meisten Forscher in diesem Gebiet arbeitet Angela Schöllig mit sogenannten Quadrocoptern. Sie sind etwas größer als ein Teller, ziemlich flach und wiegen nicht mehr als ein Kilo. Wie der Name Quadrocopter schon verrät, haben die Drohnen vier helikopterähnliche Rotoren. Damit können sie in der Luft schwebend an einer Stelle verharren oder auch blitzschnell in alle Richtungen ausweichen. Im Internet finden sich viele Videos, die eindrucksvolle Kunststücke der Quadrocopter zeigen. Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich lassen die Drohnen zum Beispiel einen langen, dünnen Stab senkrecht in der Luft balancieren. Zunächst nur schwebend an einer Stelle, dann sogar bei einem Flug quer durch den Raum, ohne dass der Stab fällt. Anschließend bekommt das staunende Publikum zu sehen, wie drei Drohnen gemeinsam ein kleines Fangnetz tragen. Einer der Forscher wirft einen Ball in die Luft. Die Drohnen fliegen gemeinsam ein Stück nach links, fangen den Ball mit ihrem Netz auf und schleudern ihn fast schon verspielt zurück. Die Drohnen wirken dabei geschickter als die meisten Menschen und am Steuerknüppel sitzt nur ein Computer, der mit den Drohnen per WLAN verbunden ist.
Es gibt eine zentrale Einheit, die weiß, wo all die Quadrocopter sind und ihnen dann die entsprechenden Kommandos gibt.
Hinzu kommen verschiedene Sensoren, mit denen viele Forschungsdrohnen ausgestattet sind. Die Sensoren sind vor allem dann wichtig, wenn die Quadrocopter draußen unterwegs sind und in der Gruppe fliegen. Schließlich muss jede Drohne wissen, wo sie selbst ist und wo die anderen sind, damit es keine Kollisionen gibt.
Das kann man zum Beispiel durch GPS machen, dass die Drohne dann einen GPS-Sensor hat und ihre GPS-Koordinaten weiß. Oder indem man der Drohne eben Augen gibt und Kameras montiert.
Mit solchen Sensoren sollen sich die Quadrocopter in Zukunft ähnlich wie Fische oder Vögel in einem Schwarm bewegen können. Die University of Pennsylvania in Philadelphia ist eine der führenden in der Erforschung von Drohnenschwärmen. Forscher wie Sarah Tang arbeiten unter anderem daran, dass sich die Quadrocopter im Schwarm mit dem passenden Teamplay untereinander abstimmen.
Zum Beispiel kann ein Quadrocopter der Anführer sein und die anderen haben die Aufgabe, hinter ihm zu fliegen und eine bestimmte Formation einzuhalten. Wenn der Anführer dann dreht, müssen die anderen hinter ihm her.
2011 waren die US-amerikanischen Forscher für einen Versuch in Japan, 3 Monate nach dem verheerenden Erdbeben. In einem stark beschädigten Gebäude kam dort zwar kein ganzer Schwarm, aber immerhin ein kleines Team zum Einsatz. Ein Quadrocopter sollte das Gebäude gemeinsam mit einem Bodenroboter erkunden.
Der Bodenroboter und der Quadrocopter haben das Gebäude eigenständig vermessen und eine Karte erstellt. Der Quadrocopter konnte zum Beispiel durch zusammengebrochene Türen fliegen und so schließlich Bereiche erschließen, die ein Mensch nicht erreichen könnte oder die für Menschen zu gefährlich wären.
Auch da geht es wieder darum, dass die Zeit eine Rolle spielt und man dann mit mehreren Drohnen einfach wesentlich schneller und effizienter ist. Ich meine, wenn man 100 Drohnen hat, 100 mal schneller oder 10 Drohnen, 10 mal schneller.
Zusammen sollen die Drohnen auch Aufgaben bewältigen, mit denen eine einzelne überfordert wäre. In Krisengebieten fehlt es zum Beispiel oft an Hilfsgütern, an Essen, sauberem Wasser oder Medikamenten. Und nach Naturkatastrophen sind Straßen und Schienen zerstört. Quadrocopter-Schwärme könnten dort zum Einsatz kommen und die Hilfsgüter transportieren.
Wenn wir die Drohnen nicht größer als vielleicht 1 Meter im Durchmesser bauen wollen, dann sind die oft limitiert und können nicht mehr wie 2 Kilo tragen. Wenn die allerdings dann zusammenarbeiten und zum Beispiel zu 5 etwas tragen, könnten sie natürlich viel schwerere Dinge in die Luft heben.
Unzählige Einsatzbereiche und Aufgaben sind für die fliegenden Schwärme denkbar. Neben Wissenschaft, Notrettung und Industrie sind sie aber auch als Überwachungs- und Kontrollinstrument gefragt und als Waffe. Das US-Militär interessiert sich sehr für Drohnenschwärme. Es finanziert zahlreiche Forschungsprojekte und will auch selbst neuartige Drohnen entwickeln.
A quadrotor can go places no human can go.
Die US Air Force wirbt beispielsweise in einem Video für ihre Forschung an Quadrocoptern, die im Schwarm feindliche Gebiete aufklären sollen. Und die US-amerikanische Marine will zukünftig Mini-Drohnen einsetzen, die, Zitat, den Gegner autonom überwältigen. Angela Schöllig von der University of Toronto möchte mit dieser Art Drohnenforschung nichts zu tun haben.
Es ist einfach nicht ein Thema, das mich aufstehen lässt am Morgen und motiviert, Forschung zu machen.
Trotzdem, die Forschung in den verschiedenen Bereichen, sowohl den zivilen als auch den militärischen, wird weitergehen. Schon in wenigen Jahren könnten es die autonom navigierenden und handelnden Drohnenschwärme von der Testphase in den Alltag geschafft haben. Spätestens dann dürfte sich zeigen, ob der Nutzen oder der Gruselfaktor überwiegt.
Dunkle, surrende Drohnenschwärme am Himmel. Noch eine Vorstellung, die wir nur aus Science-Fiction-Filmen kennen, aber wer weiß, vielleicht schon bald Realität. Sie hören WDR 5 Leonardo und wir haben Sie informiert über den Stand der Dinge in der Drohnenforschung. Der liebe, lange Alltag gibt uns so manches Rätsel auf und unser heutiges Rätsel führt uns ins Küchenreich.
Die kleine Anfrage. Hörer fragen, Leonardo antwortet.
Sie fragen uns einfach alles, was Sie wissen wollen und Leonardo macht sich auf die Suche nach einer Antwort. Drei Antworten geben wir zur Auswahl. Eine ist richtig, zwei Leute treten gegeneinander an und als Preis winkt die legendäre Leonardo-Schütteltaschenlampe. Helmut Müller aus Hattingen, hallo.
Hallo.
Hallo, ich habe schon angedeutet, heute geht es um eine Küchenfrage. Wie sattelfest sind Sie am Herd?
Am Herd.
Am Herd.
Ja, geht.
Geht so. Okay. Ja. Michael Thiele aus Bonn, wie ist das bei Ihnen? Küchenprofi oder Küchenhelfer?
Weder noch. Ich bin eigentlich mehr ein Küchenlaie. Also kochen kann ich nicht großartig. Ein Spiegelei kriege ich noch hin, aber das war es auch.
Machen Sie denn wenigstens hinterher sauber?
Ja, natürlich.
Das
mache ich schon.
Räumen die Spülmaschine ein, ne?
Nee, ich mache es mit der Hand.
Ah, Sie machen es mit der Hand. Okay, wunderbar. Also, Leonardo-Hörer Andreas Müller fragt... Gusspfannen. Die sollen nach Gebrauch am besten ja nur mit einem Küchentuch ausgewischt werden, sodass dann eine Fettschicht in der Pfanne zurückbleibt. Und nun fragt Andreas Müller, wird dieses verbleibende Fett eigentlich irgendwann ranzig? Drei Antworten gibt es zur Auswahl. Eine ist richtig.
A. Nein, das Fett wird auf keinen Fall ranzig. B. Ja, das Fett wird mit der Zeit ranzig. C. Nur bestimmte Fette wie Lein oder Palmöl werden ranzig.
Tja, wird der Fettrest in der Gusspfanne mit der Zeit ranzig? Das ist die Frage. Was sagen Sie? Ich wiederhole nochmal die Antworten, die zur Auswahl stehen. Also A, nein, das Fett wird auf keinen Fall ranzig. B, ja, das Fett wird mit der Zeit ranzig. Oder C, nur bestimmte Fette wie Lein oder Palmöl werden ranzig. Helmut Müller, was sagen Sie?
Antwort A. Wenn man die Pfanne ausreibt, ja?
Ja.
Und dann ist sie ja sauber und dann tue ich die in den Backofen wieder stelle und dann ist das okay.
Okay, Sie sagen also A, das ja. Fett wird auf keinen Fall nimmer und nie ranzig.
Ja, nimmer und nie, das kann man nicht sagen, in der Pfanne benutzt man ja. Also die bleibt, ich schnipp die nicht. Und
na, wir müssen es aber jetzt festlegen, ne? Wir müssen jetzt sagen, A, das Fett wird auf keinen Fall ranzig, A, fertig, sagt Helmut Müller.
Ja.
Ihr Tipp, Michael Thiele.
Ja, ich tippe mal auf B, es wird auf Dauer ranzig, wobei Dauer, ich sag mal Wochen oder sowas, wenn man es noch nicht sauber macht, würde ich behaupten, würde es ranzig werden.
Also Helmut Müller sagt A, das Fett wird auf keinen Fall ranzig und Michael Thiele sagt, das Fett wird mit der Zeit ranzig. Wollen wir mal hören, fest steht ja, ob Teflon, Stahl oder Guss, wie so vieles in der Küche, ist auch die Wahl der Pfanne erstmal reine Geschmackssache. Man muss halt nur wissen, wie man damit umgeht. Und das gilt fürs Braten genauso wie fürs Reinigen. Gusspfannen werden nämlich, wie wir gehört haben, nur ausgewischt. Ein Rest Bratfett bleibt immer in der Pfanne. Ich persönlich finde den Gedanken auch so ein bisschen fies, dass da ewig und drei Tage so ein muffiger Fettfilm in der Pfanne schlummert. Und unser Leonardo-Hörer Andreas Müller stellt die berechtigte Frage, wird dieses Fett nicht irgendwann ranzig? Unsere Reporterin Larissa Moha hat den Geruchstest gemacht.
Wie gut das duftet. Kindheitserinnerungen werden wach beim Geruch der gut gebräunten Bratkartoffeln, die in der gusseisernen Pfanne auf dem Herd brutzeln. Wenn Oma die schwere Pfanne auf den Herd schob, dann war klar, es riecht nicht nur gut, sondern schmeckt auch sehr lecker. Doch was war Omas Erfolgsrezept?
Die höhere Masse von der Gusseisenpfanne gegenüber einer herkömmlichen Pfanne. Also ich kann mehr Wärme in diesem Material speichern, sodass es auch gleichmäßiger an das Gargut weitergegeben wird. Wenn das Fett das aushält, kann ich eben da auch mit sehr hohen Temperaturen arbeiten.
Weiß Dr. Gerion Brohl vom Bereich Haushaltstechnik der Universität Bonn. Ein wenig Fett ist notwendig, damit Bratkartoffeln, Fisch oder Fleisch nicht in der Pfanne haften bleiben. Da in der Pfanne Temperaturen von bis zu 200 Grad Celsius herrschen, eignet sich jedoch nicht jedes Fett zum Braten.
Mit wasserhaltigen Streichfetten, also Butter oder Margarine, sollte man überhaupt nicht hantieren. Das gibt dann unangenehme Raucherscheinungen, weil das Wasser irgendwie verdampft. Besonders gut eignen sich also die etwas stabileren Fette, die also relativ nicht so viele ungesättigte Verbindungen haben. Also ein Leinöl oder ein Palmfett wäre nicht schlecht, weil es eben teilweise gehärtet ist. Also an sich wäre ein gehärtetes Fett am besten, ne, weil es eben relativ wenig Angriffspunkte hat.
Doch das Fett ist nicht nur zum Braten wichtig, sondern erfüllt bei der Gusseisenpfanne auch noch einen anderen Zweck, weiß der Ernährungswissenschaftler.
Wir haben ja ein Material, was prinzipiell rosten kann. Das heißt also, das Material muss irgendwie vor Rost geschützt werden. Konkret muss ich in der Regel eine Beschichtung aufbringen. Fett in Form von Öl oder Palmfett kann ich also auf der Oberfläche einbrennen. Und dadurch bleibt also an sich immer ein Fettfilm auf der Oberfläche erhalten, der also den Vorrost schützt.
Das Fett versiegelt also sozusagen die Oberfläche der Pfanne und dient als Trennschicht, um das Gusseisen vor Sauerstoff und Feuchtigkeit zu schützen. Dabei kann das Fett jedoch auch einen unerwünschten Nebeneffekt haben.
Es wird ranzig, weil die große Fläche, die führt automatisch zu einer Reaktion mit dem Luftsauerstoff. Und letztlich kommt es dann zu einer Oxidation und auch einer oxidativen Zersetzung, sodass also da sich bestimmte Prozesse bilden, die dann zu kleinen Bausteinen der Fettsäuren führen.
Diese kleinen Fettabbauprodukte können schon mal unangenehm riechen oder den Geschmack des Gebratenen beeinträchtigen. Damit einem dadurch nicht der Appetit verdorben wird und um Gesundheitsgefahren zu vermeiden, sollte jeweils vor dem Braten die Pfanne auf über 200 Grad Celsius erhitzt werden. Denn dann verrauchen die Fettmoleküle. Wer ganz auf Nummer sicher gehen oder die Pfanne zwischendurch mal reinigen möchte, für den hat Gerion Brohl noch einen nützlichen Tipp.
Vielleicht mal die Nase dran halten. Ich meine, wenn einen das dann stört, wie die riecht, dann kann ich die ja noch mal vorher mit irgendwas anderem ein bisschen erwärmen. Und wenn ich da nur ein bisschen Öl drin warm mache und am besten dann noch mal auswischen, dass also das, was sich da gebildet hat, einfach in dem Papier oder im Tuch ist und dann erst mit dem richtigen Braten anfangen.
Das Fett am Boden der Gusspfanne wird eindeutig ranzig. Deshalb die Pfanne vor dem Braten immer schön über 200 Grad erhitzen. Dann können die Fettmoleküle nichts mehr anrichten. Michael Thiele aus Bonn hat ganz eindeutig und spontan richtig gelegen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Schütteltaschenlampe gewonnen.
Ja, danke schön.
Herzlichen Glückwunsch. Danke auch fürs Mitspielen an Helmut Müller aus Hattingen. Sie versuchen es einfach beim nächsten Mal wieder, ne?
Gut.
Okay, die nächste Möglichkeit, wieder mitzuspielen und das Rätsel der kleinen Anfrage zu lösen, gibt's am nächsten Donnerstag schon wieder an dieser Stelle. Und wenn Sie selbst vor einem Rätsel stehen, dann fragen Sie uns doch einfach mal.
Haben Sie selbst eine kleine Anfrage? Dann rufen Sie an. 0221 56789 3x5. Oder mailen Sie uns. kleineanfrage@wdr.de.
Es gibt kaum etwas Schlimmeres für Eltern, als wenn das eigene Kind so richtig krank oder bei einem Unfall verletzt wird. Aber es gibt etwas, das ist für Eltern und ihre Kinder fast genauso unerträglich. Und dagegen gibt's erstmal keine Medizin.
WDR 5.
Es gibt Kinder, die werden nie abgeholt zum Fußballspielen oder Skateboard fahren. Die werden auch nicht zu Kindergeburtstagen eingeladen. Es gibt einfach Kinder, die finden keine Freunde und tun sich unheimlich schwer damit, Anschluss zu finden. Dann werden sie auch noch geärgert und schlimmstenfalls von ihren Mitschülern ausgegrenzt. Und das ist gar nicht so selten. Und mal ehrlich, so einen Außenseiter gab es doch in jeder Klasse, oder? Leonardo-Reporterin Antje Kiesler hat sich mal umgehört, wie es soweit kommen kann, dass Kinder zu Außenseitern werden und wie Eltern helfen können.
Sabine Bayer, die eigentlich anders heißt, hat einen Sohn. Er ist 14 Jahre alt. Früher hatte er Freunde in der Schule, aber seit einiger Zeit wird er in der Klasse ausgegrenzt.
Geburtstage feiert unser Sohn nicht. Er weiß nicht oder sagt, nee Mama, du, kann ich keinen einladen. Wen soll ich denn einladen? So Kontakte jetzt nachmittags oder am Wochenende hat er wirklich zu keinem Klassenkameraden.
Die Mutter erfährt es zunächst von anderen Eltern, deren Kinder zu Hause davon erzählt haben. Ihr Sohn wird beleidigt und sogar körperlich angegriffen. Sabine Bayer und ihr Mann fragen nach. Der Sohn öffnet sich aber erst spät.
Kinder sind ja, wenn ihnen sowas passiert, das ist denen ja peinlich. Unser Sohn ist sowieso tendenziell schüchtern. Also bis der sozusagen ja selbst uns was erzählt hat, muss es schon wirklich so dicke kommen.
Dass Kinder und Jugendliche erst spät über ihre Situation sprechen, ist typisch, sagt Andreas Hamerski. Er ist Psychologe und leitet die Familienberatung und den schulpsychologischen Dienst der Stadt Köln. Deshalb sei es zunächst erstmal wichtig, sein Kind genau zu beobachten.
Wenn ich merke, dass etwas anders ist, und das kann sich unterschiedlich äußern. Das kann sich wirklich in der emotionalen Lage zeigen. Es kann sich im Leistungsverhalten, im schulischen Kontext zeigen. Es kann sich in vermehrten Auseinandersetzungen, im vermehrten Kontext zeigen, dass man denkt, was ist denn los? Wieso haben wir dauernd Krach? Ist da irgendwie nichts verändert? Also das sind Dinge, wo ich da erstmal hinspüren muss, hingucken, hinspüren.
Dann können Eltern gezielt Personen aus dem Umfeld des Kindes ansprechen. Sabine Bayer hat sich mit Lehrern und einem Sozialarbeiter der Schule zusammengesetzt. Gerade externe Berater können hilfreich sein, weil sie eher von außen auf die Kinder oder Jugendlichen schauen. Auch der schulpsychologische Dienst bietet so eine kostenlose Möglichkeit. Er ist oft für mehrere Schulen in einer Stadt zuständig. Sabine Bayer hat es zuerst sehr geholfen, dass eine Schulpsychologin mitschaut, wo das Problem in der Klasse ihres Sohnes liegt.
Sie hat einfach nochmal einen ganz anderen Blick, was ich einfach klasse fand an ihr. Sie ist so ein bisschen abgerückt von diesem nur auf unseren Sohn zu gucken, sondern sie hat dann so einfach so ganz in so einem Nebensatz gesagt, ja, es ist ja auch dann so ein System an Regeln, was sich dann in so einer Klasse einspielt. Also sie hat so die Gesamtklasse in Blick genommen.
Oft geht Ausgrenzung von ein oder zwei Anführern einer Gruppe aus und die anderen machen mit, um nicht auch ausgegrenzt zu werden. Die Gründe dafür, dass ein Kind von anderen ausgeschlossen wird, können sehr verschieden sein. Manche sind vielleicht einfach nicht so groß, tragen andere Kleidung oder schreiben bessere Noten als die anderen. Es kann aber auch sein, dass ein Kind selbst etwas zu seiner Ausgrenzung beiträgt, weil es sich anderen gegenüber nicht gut verhält. Dass Kinder und Jugendliche wenige Freunde haben, bedeutet also nicht immer, dass sie aktiv ausgegrenzt werden. Es kann sogar sein, dass sie einfach gerne alleine sind. Und das muss man akzeptieren, sagt Andreas Hamerski.
Bei den Aktiven, also die selber aktiv diese Rolle in Anführungszeichen der Isolation oder des Eigenbrötlers suchen, ist es immer eine Frage, geht's denen gut damit? Also wenn ich da merke, ich bin mit mir da gut und das ist so okay, ich kann auch mit den Konsequenzen meiner Verhaltensweisen gut leben, gibt es keinen Verhaltensveränderungsdruck.
Es gibt auch Kinder, die im Alltag eher schüchtern sind und leichter über das Internet Kontakte knüpfen. Aber auch dort kann es Ausgrenzung geben, nicht leicht für Eltern, das im Auge zu behalten. Sie haben also eine besondere Verantwortung, aber auch Möglichkeiten, ihr Kind zu unterstützen. Die hat Sabine Bayer genutzt. Sie hat lange gehofft, dass ihr Sohn in seiner Klasse wieder dazugehören kann. Da die Situation dort nun aber sehr festgefahren ist, kommt nun auch ein Schulwechsel in Frage. Dann kann ihr Sohn nochmal ganz neu anfangen. In einer Klassengemeinschaft, in der er sich wohlfühlt.
Und wir von Leonardo drücken ganz fest die Daumen, dass das klappt. Im Service Psychologie haben wir aufgezeigt, welche Wege man gehen kann mit Kindern, die sich schwer tun, Freunde zu finden oder ausgegrenzt werden. Weitere Informationen und Telefonnummern von Beratungsstellen zum Beispiel, die Hilfe anbieten, finden Sie auch im Netz auf wdr5.de. Das war Leonardo bei WDR5 für heute mit Rhinos, Dinos und ganz vielen Drohnen. Wenn Sie uns verpasst haben, können Sie uns wie immer mitnehmen als Leonardo-Podcast auf wdr5.de. Im Westblick, dem Landesmagazin hier bei WDR5, geht es nach den Nachrichten unter anderem um die Zustände in der JVA Wuppertal-Ronsdorf. Ein Ex-Häftling beklagt unzumutbare Bedingungen in diesem Gefängnis. Der Westblick mit Irene Geuer schaut genauer hin. Ich bin Steffi Klaus und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.